Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Akumav, die zweite.
Welcome back, everyone.
Welcome back. Oh, this is so good.
It's getting delicious now. Wir haben den schlimmen Teil geschafft erstmal.
Quick reminder, people, do not listen, wenn ihr noch nicht alles inklusive Silver Flames gelesen habt. Wer Throne of Glass und Crescent City noch nicht gelesen hat, you're safe. Aber Akuta, die ganze Reihe bitte gelesen haben. Und wir sind in Teil 2.
Sonst Spoiler, sorry.
Spoiler. Und auch kleiner Reminder. Wir haben, weil wir das ja alles auf Englisch lesen und hier die ganze Zeit mit den englischen Begriffen um uns werfen und uns sehr viel Mühe geben, wenigstens einmal den deutschen Begriff dazu zu sagen, haben wir euch eine kleine Mini-Dictionary in die Shownotes gepackt, für wenn wir doch mal was sagen, wo ihr denkt so, wovon reden die Mädels da? Dann guckt kurz in den Shownotes nach, vielleicht steht's da drin.
Yes! Und für alle, die beim letzten Mal schon dabei waren, welcome back.
Welcome.
Es geht weiter.
Wir sind Tendel los.
Woo. Ja, Tendel hinter uns gelassen, wollte ich sagen. Wir sind ihn los. Bye, bye.
Wir müssen ihn ja leider nochmal sehen, aber erstmal nicht, weil jetzt sind wir back at the Night Court. In the booty hole. Freyre wacht auf. Wieder im Haus über dem Court of Nightmares, wo alles offen und luftig und schön ist und Rhys sitzt bei ihr und ist ultra wütend.
Ja, aber in dem Moment, in dem er merkt, dass Farrah wach wird, verschwindet diese Wut. Es kommt Sorge dazu.
Der arme Kerl.
Ganz schlimm.
Der muss ja monatelang in Sorge gewesen sein.
Ganz schlimm. Wir erfahren, dass er nicht hätte derjenige sein dürfen, der sie da rausholt. Weil dann nach den politischen Regeln von Prithian der gute Tamlin jetzt den Krieg erklären könnte, dem Night Court den Krieg erklären könnte. Und weil wir das alles etwas anders geregelt haben und Mor am Ende diejenige war, die sie geholt hat, muss Farrah nicht zurück, weil ihr Aufenthalt jetzt auch nicht innerhalb des Handels dort passiert. Und also kann sie dort bleiben, wenn sie möchte. Rhys bietet ihr unbegrenzten Aufenthalt an und würde sie jederzeit zurückbringen, wenn das ihr Wunsch ist. Und mein Herz zerbricht, weil er würde es wirklich tun. Wenn sie sagt, ich will zurück, würde er es tun. Es würde ihm wehtun, aber er würde es machen, weil es ihr Wunsch ist.
Dass dieser Typ alles für die erträgt, ne? Also das fängt ja damit an, dass er sich damit abgefunden hatte, dass sie Tamlin heiratet.
Ja.
Dann würde er sie wieder zurückbringen, wenn sie das möchte. It's her choice. Er würde sich damit abfinden. Und auch nachher, wenn Lucien sie holen will, hat er für sich beschlossen, wenn sie mitgeht, aus freiem Willen, dann würde er einen Weg finden, damit klarzukommen. Ganz anders als Tamlin das offensichtlich tut. Aber er würde das alles machen.
Und deswegen sind wir Fans.
Ja, Mann. It's her choice.
Ja. Das Ding ist ja auch, dass man anhand der Taten in diesem Buch ja auch sieht, dass das nicht nur leere Worte sind.
Ja, total.
Und das ist ja das Schöne in diesem Buch, dass das so langsam aufgebaut wird, dass so langsam diese Beziehung, das Vertrauen aufgebaut wird und dass es immer wieder dieses It's your choice praktiziert wird. Und deswegen kriegen wir alle auch Vertrauen in Recent und sagen, Rhys would never, weil wir ihn kennen. Ich meine, klar, der Typ hat auch Fehler. Ich bin wegen mancher Sachen, die der sich so leistet, später mega sauer auf den. Aber hier macht er für sein Mate, macht er erstmal einige Dinge richtig.
Ja, auch nachher, wo die frisch mated sind, lässt er die einfach da nach Highburn, because it's her choice.
Ja.
Aber eine Sache muss ich dich jetzt gleich mal fragen, weil du hast ja das Kapitel 54, glaube ich, vorliegen. Er sagt ja hier an der Stelle, dass Mor sie holen musste, weil sonst hätte Tamlin quasi Krieg machen können.
Aha.
Und später war ich ultra verwirrt, in Kapitel 54, glaube ich, ist es, dass er ihr das dann nochmal erklärt und dann aber sagt quasi, Emrin wollte oder meinte, dass wenn er Ferry dazu bekommt, das Mating Bond zu akzeptieren, dann wären sie auf der sicheren Seite. Aber sagt zu dem Zeitpunkt nichts mehr dazu, dass Tamlin nicht den Krieg erklären könnte. Und mit Tarkin ist ja nachher auch, sie müssten sie ja ausliefern, wenn Tamlin danach fragen würde. Deswegen habe ich hier dann irgendwie im Nachhinein nicht so ganz gecheckt, wie sie jetzt safe sein können, bloß weil Mor sie geholt hat. So richtig safe sind sie ja nicht.
Ach so, na, bei Tarkin, das hat was damit zu tun, dass sie ja die Braut des Braincourts wäre und wenn die jetzt was sagen würden, dann würden sie direkt an den Nachbarn ausliefern, um weiteren Stress zu vermeiden. Egal, ob sie sagen würde, ich wollte das gar nicht.
Keine Schokoladenpunkte für Tarkin?
Er sagt halt vorher nur, dass der politische Hintergrund wäre, dass Rhys als Highlord Abstand halten musste und Mor alles machen musste.
Genau.
Was sind das für komische Prithian-Gesetze, in der seine dritte in der Rangfolge im Night Court, wenn die jetzt holt, ist es nicht so ein Problem. Aber wenn der Highlord holt, dann wäre es ein Problem.
Ja. Er sagt quasi, by law and protocol, things would have become very complicated and very messy if I had been the one to walk into that house and take you. Smashing that shield was fine, also das hat er gemacht, but Mor had to go in on her own two feet. Render the sentries unconscious through her own power, was auch immer die sind, and carry you over the border to another court before I could bring you here. Or else Tamlin would have free rein to march his forces into my lands to reclaim you. Ja. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nachher in Kapitel 54, das, was er da erzählt, ganz anders klingt.
Soll ich das mal vorlesen?
Ja, gerne.
Ich habe zugeschaut, wie du dünner und immer dünner wurdest, bis zu dem Tag, an dem er dich eingesperrt hat. Wenn er da gewesen wäre, hätte ich ihn getötet. Aber ich habe auch so einige grundlegende Regeln verletzt, als ich dich zu mir holte. Emran meinte, wenn ich dich dazu bringen könnte, unsere Verbindung als Seelengefährten anzuerkennen, wären wir aus dem Schneider. Dann könnte mir niemand mehr etwas vorwerfen. Aber ich konnte dich nicht dazu zwingen. Ich wollte dich auch nicht überreden oder dazu verführen, die Verbindung zu akzeptieren. Lieber riskierte ich einen Krieg mit Tamlin. Du hattest schon so viel durchgemacht. Und dennoch konnte ich dir nicht einfach fernbleiben. Ich konnte nicht aufhören, dich zu lieben, dich zu begehren. Und das kann ich immer noch nicht.
Okay, das eine schließt das andere nicht so richtig aus.
Ja, gibt es nicht noch eine Situation, in der die sagen, dass Tamlin das nicht machen würde, weil es zu viel Chaos wäre und er da nicht mutig genug ist? Und
ja, also Ferry sagt irgendwann mal, nee, der würde keinen Krieg vom Zaun brechen dafür. Haben ihn aber selber ja auch alle unterschätzt im Sinne von, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass er zu Highborn quasi geht.
Mhm.
Aber ja. Oh well. Politics.
Ach ja. Die gute Farah ist jetzt im Night Court und sie ist wieder dort oben in ihrem kleinen Luftschlösschen auf dem Berg über dem Hof der Albträume. Und Rhys muss los und Farah bittet ihn darum, ihn zu begleiten.
Ja.
Sie sagt, lass mich hier nicht alleine. Lass mich hier nicht alleine, ich will nicht zurückgelassen werden. Und er macht ihr dann klar, dass wenn sie jetzt wirklich die Entscheidung trifft, mit ihm mitzugehen, dann kann diese Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Wenn sie ihm folgt, dann darf sie niemals über das Gesehene sprechen, niemandem darüber reden. Wenn sie dann zurückgeht zum Spring Court, dürfte sie denen nicht erzählen, was sie sieht. Und Farah ist einverstanden. Und das ist ja irgendwie schon fast die Entscheidung, dass sie sich nicht darum Sorgen macht, dass sie zurückkehrt zum Spring Court und dort wieder eine ganze Nacht ein Verhör durchmachen muss und alles erzählen muss, was sie erfahren hat. Sondern irgendwie ist da, glaube ich, unterbewusst schon die Entscheidung getroffen, da zu bleiben.
Sie sagt es ja sogar davor schon. Also Rhys bietet ihr quasi an, bleiben zu können. Und dann sagt sie, dass sie nicht zurückgeht. Zumindest nicht, solange diese ganzen Sachen nicht aufgearbeitet sind. Das finde ich so krass, dass sie in dem Moment schon sagt, so nee, auf gar keinen Fall.
Ja, total.
Und dann sagt sie, ja gut, wohin geht's denn? Und Rhys' smile widened into a grin to Velaris, the city, of Starlight. Und er teilte den Wind und sie landeten im Townhouse.
Im Townhouse, das ist so geil.
Ja, Brisanne sagt, welcome to my home. My home. Anstatt sie einfach nur in die Stadt zu bringen, winnowed er sie direkt in sein Home.
In Velaris, in the City of Starlight.
Das erste Mal, wo wir Ezreal und Cassian sehen. Also nee, durch die Glastür zumindest. Nee, genau, wir sehen sie nicht. Wir sehen ihre Schatten. Und the tiny ancient one. Und dann wieder, she gets the choice. Er sagt ihr, du kannst die jetzt treffen oder später. Mhm. Und dann geht sie erstmal schlafen.
Ja.
Und da fragt sich Farrell noch, das fand ich auch so krass. Farrell fragt sich quasi, some strange new part of me wondered if my never returning might be a fitting punishment for Tamlin for what he had done to me, wo ich mir denke, so, girl, became vicious from yesterday
she
to today.
She has a mean streak, she does. I love it.
She does.
Genau, und dann gibt's die Tour durch die Stadt.
Dann gibt's die Tour.
Und Farrah fallen zwei Sachen auf. Und zwar einmal, dass die Bewohner Reese entweder gar nicht beachten oder ihn anlächeln.
Mhm.
Ja, oder ihm die Hand schütteln, ihn willkommen zurückheißen. Und ihr fällt auf, wie verschieden die Fae sind, die dort leben. Und dass da nicht nur High-Fae leben. Und dass die alle im Einklang miteinander leben. Und sie merkt so im Umgang überhaupt keinen Unterschied zwischen High-Fae und dem, was man noch so blöderweise Lesser-Fae nennt.
Mhm.
Und dann wird sie aber auch wütend. Also sie wird wütend auf die Bewohner. Farrah hat unheimlich viele Gefühle währenddessen noch. Und sie wird wütend auf die Bewohner, dass die nicht kämpfen mussten, dass dieses Geheimnis dieser Stadt bewahrt wurde, dass die ja somit keine Flüchtlinge aufgenommen haben auch, dass die niemandem von außerhalb geholfen haben, dass sie blind dieser Zerstörung gegenüber waren, die da draußen passiert ist. Das ist passiert in ihrem inneren Monolog. Das sind Gedanken, die man irgendwo auch total nachvollziehen kann, dass sie sagt, diese Oase hier und wussten die überhaupt, was da draußen passiert ist. Sie hat so viele Gedanken, dass sie die auch total krass nach außen lässt. Und Reese merkt es und sagt, hey, die Bewohner können hier überhaupt nichts dafür. They are not to blame. Das war alles seine Entscheidung und da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Er sagt ja dann, er musste ziemlich schnell ziemlich schwierige Entscheidungen treffen. Und dann sagt sie, ja, ich gehe mal davon aus, du wirst mir nicht mehr darüber erzählen, weil sie ja gewöhnt ist, nichts erzählt zu bekommen.
Ja.
Und dann sagt er, naja, zumindest nicht jetzt.
Ja.
Now is not the time for that conversation.
Ja.
Und den Satz an sich kennt Farrah halt leider schon zu gut, wobei bei Tamlin es immer bedeutet hat, there will never be time for this type of conversation. Und bei Reese ist es halt eher so, verschoben ist nicht aufgehoben. Also, now is not the time for this conversation. Und das fand ich so spannend zu sehen, so, es ist quasi der gleiche Satz und er ist mir beim Lesen auch erstmal so sauer aufgestoßen, weil sie das die ganze Zeit quasi von Tamlin gehört hat, die ja auch nicht kommuniziert haben.
Mhm.
Aber bei Reese ist es halt wirklich so, klar, das Vertrauen muss sie erstmal lernen, aber bei Reese ist es halt so, wir werden darüber reden, aber halt nicht jetzt.
Genau. Und wie du aber sagst, das Vertrauen muss sie halt erst lernen, ne? Und das kommt ja nicht durch leere Worte, wie ich werde es dir irgendwann erzählen, sondern das kommt ja irgendwann erst, wenn dann die Taten folgen und sie merkt, okay, wenn er sowas sagt, dann passiert das auch in der Zukunft. Und das werden wir ja als Leser auch erst lernen, weil wer das damals gelesen hat und nicht wusste, worauf die Sache hinausläuft, so, der hat sich ja ganz langsam genauso mit Farrah zusammen das Vertrauen aufgebaut und diese neue Liebe entwickelt.
Um dann das Vertrauen so ein bisschen geschattert zu bekommen, als wir rausbekommen, er hat uns ja doch was verheimlicht.
Oh Mann, ja.
Und was auch, finde ich, in dem Kapitel noch krass ist, ist, dass sie ja diesen Rainbow of Velaris sieht. Da wird es direkt vorgestellt. Dieses Artist's Quarter, wo die ganzen KünstlerInnen sind.
Ja.
Und Farrah fühlt aber zero Inspiration. Die ist einfach nur müde.
Ja, ja.
Und leer, das sagt sie später mal, als Reese sie, glaube ich, danach fragt, erzähl mir doch mal, wie das ist mit dem Malen. Wo sie sagt, that part of me feels empty. Und das ist einfach so traurig.
Ja, das ist super traurig, wenn man weiß, wie lange sie das in ihrem Leben begleitet hat und was es immer auch in den allerschlimmsten Zeiten, die sie davor hatte, wie schlimm es ihr auch in ihrer Familie mit dem Hunger und der Armut ging, hat sie trotzdem immer gemalt.
Ja.
Sie denkt ja erst an den Rainbow zurück und dass sie sich Farben dort kaufen möchte oder vielleicht sogar ein Atelier aufmachen will, als sie in der Hütte ist, nachdem sie erfahren hat, dass sie Mates sind.
Ja.
Ja, da schmiedet sie Pläne.
Und sie sagt ja da, also das ist ja dann später, aber sie sagt ja zu dem Zeitpunkt sogar, nicht nur sie will für sich Farben und für sich malen, sondern sie will anderen zeichnen und malen und so beibringen. Das fängt ja da schon an, das fand ich so schön.
Ja, voll schön.
It is beautiful. Und dann landet sie aus Versehen in seinem Kopf. Upsi.
Oh, und sieht, wie schlimm sie aussieht.
Ja.
Sie sieht sich selber durch seine Augen und checkt halt, dass sie total hager aussieht. Spitze Wangenknochen, trübe, dicke Augenringe.
Ist ja schlimmer als ein Spiegel.
Und Reese, das muss so krass sein für den, dass er ja einfach so lange schon diese Demati-Kraft hat. Und der wahrscheinlich auch super krasse Gedankenschilder hat. Ich glaube nicht, dass bei Reese jemand rein kann in den Kopf, weil er das nicht möchte. Und dann passiert es einfach so überraschend.
Ja.
Weil sie sein Mate ist.
Meinst du, ist es deswegen, weil er geht ja davon aus, dass es daran liegt, dass diese Kraft von ihm kam.
Stimmt.
Und sein Schild quasi sie von ihm nicht unterscheiden kann.
Ja, stimmt.
Und das ist ja auch genau das, was sie nachher mit Tarkin bewusst quasi macht.
Ich möchte gerne, dass beides der Grund dafür ist.
Okay, ja? Machen wir so.
Ich wähle die romantische Variante.
Both. It'll be both.
Please let it be both. Ach ja. Da stehen wir kurz davor, den Inner Circle kennenzulernen. Im Haus des Windes, the House of Wind, was anscheinend höher liegt als der Burj Khalifa.
Ja, was? 3 oder 4 Mal?
3,5 Mal so hoch.
Es ist ja auch am Berg oben.
Ja, ja, ja.
Aber es sind halt 10.000 Schritte da hoch.
Ja, ja. Gut, dass man hochfliegen kann.
Weil man kann auch nicht rein, Winnone.
Recent bietet er einen Job an. Er sagt, ey, ich will mit dir zusammenarbeiten. Du kannst aber nur mit mir zusammenarbeiten, wenn du auch mit meinem inneren Kreis arbeiten kannst. Ja. The Inner Circle. Sie weiß nicht, was das bedeutet, aber er sagt, ja, hey, pass auf, wir gehen jetzt hier heute zu diesem Abendessen. Du lernst die Leute kennen und dann kannst du entscheiden, ob du überhaupt in der Lage bist, mit uns zu arbeiten, weil we are a lot
weird.
Weird.
Eine krasse Herde, wie Sid bei Ice Age sagt.
Genau, das soll ein Test sein. Und wenn sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten will, dann ist sie hier trotzdem weiterhin herzlich willkommen. Dann finden wir einen Platz für dich hier in Velaris. Du kannst hier leben, du kannst dir hier was aufbauen, was auch immer du willst. It's your choice, Farah.
It's your choice.
Und was machen wir dann noch zum ersten Mal? Gemeinsam fliehen?
Sie sagt noch so, pass bloß auf, dass meine Haare nicht kaputt gemacht werden.
Oh, die sind so witzig. Als sie dann langsam kriegt, kommt dieser Spark zurück. The fire.
Es ist so lustig, ja. Sie hat ja schon erst ein bisschen Schiss vorm Fliegen.
Ja, ja, deswegen sagt er, ich werde dich schon nicht fallen lassen oder so. Deswegen machen die, glaube ich, auch diese Witze da, um ihr so ein bisschen die Angst zu nehmen. Er lenkt sie ab. Das macht er eh immer ganz gut, sie ablenken in allen möglichen Situationen.
Oh, das macht
er auch kurz bevor die da reingehen zum Dinner. Das ist natürlich hier ein wichtiger Moment und sie ist auch irgendwie aufgeregt. Sie ist total zurechtgemacht.
Mhm.
Die Shadow Wraith Girls haben sie total herausgeputzt und ihr ein krasses Outfit ausgesucht. Und sie weiß gar nicht, bin ich overdressed, underdressed? Was ist das hier eigentlich? Wird schon stimmen.
Sie hat sich ja am Spring Court orientiert und lieber ein bisschen more formal gekleidet.
Stimmt, die machen immer so Dress-up. Und dann sagt er, hey, komm, a truth for a truth. Eine Wahrheit für eine Wahrheit.
Ja. Auf dem Balkon, als sie nach Velaris gucken. Das ist voll. Das ist so schön.
Oh, Mona.
Sie sagen ein Gedanke für einen Gedanken und er gibt ihr einfach 3. Und sie gibt ihm einfach 5.
Mhm.
It's so beautiful.
Da mussten ein paar Dinge raus bei der guten Farah. Also er fängt erstmal an mit, er wünscht sich, dass er Amarantha umgebracht hätte.
Ja.
Dann sagt er, er hätte niemals gedacht, diesen Ort noch einmal zu sehen. Und dass er, wenn jetzt Krieg kommt, das wahrscheinlich eine der letzten schönen Nächte sein wird, die er erlebt.
Ja.
Und Farah sagt, ich war dumm, mir so wenig vom Spring Court zeigen zu lassen. Ich war eine einsame, hoffnungslose Person, die sich in die erste Person verliebt hat, die ihr Sicherheit und ein wenig, ja, Nettigkeit gezeigt hat. Und ich denke, dass er das wusste. Unterbewusst hat das für die Person, die ich vorher war, funktioniert, aber nicht mehr für die Person, die ich jetzt bin. Und in dem Moment, in dem sie das ausspricht, fühlt sie sich total undankbar und egoistisch. Also sie fühlt sich schlecht, das laut zu sagen, aber sie öffnet sich. Und das ist ja zum ersten Mal, dass sie über irgendwelche Gefühle spricht, seit sie das letzte Mal zu Tamlin gesagt hat, I am drowning, und der ausgerastet ist.
Ja. Das ist auch das erste Mal, wo sie so weit darüber reflektiert und sich das erlaubt. Wir hatten es ja in der Folge davor schon davon, dass sie reflektiert darüber, wer Tamlin für sie war und dass er der Beschützer ist und dass sie sich aber nicht traut, darüber nachzudenken, wer sie jetzt ist und was die Konsequenzen sind. Und hier spricht sie, erstens reflektiert sie das erste Mal darüber, was das für Konsequenzen hat, und sie spricht es direkt aus, ja, mit jemandem, den sie bis dato eigentlich gar nicht vertraut hat. Also sie hat direkt zu diesem ultra krass verletzlichen Moment, nicht nur mit sich selbst, sondern auch direkt mit Rhysand zusammen.
Ja.
Und das finde ich so schön, weil der Deal war ja, wie gesagt, ein Gedanke für einen Gedanken und sie hat ihm so zwei mehr gegeben, als er ihr gegeben hat, und weil es halt einfach gesprudelt ist.
Mhm. Genau. Sie hat ja gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ja. Das kam einfach aus ihr raus.
Ja, voll.
Super schön.
Und dann stehen da einfach so zwei Illyrians in der Tür und grinsen sie an, ey. Ich glaube, das einzige Mal, wo wir Asriel grinsen sehen. Weil das stimmt nicht. In dem Buch, Asriel muss voll oft laut loslachen. Ja. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, dass der Typ so viel lacht, ey.
Asriel ist cool.
Ja.
Immer noch die Person, die ich am allerwenigsten von allen einschätzen kann.
Ja, total.
Sorry, aber im inneren Monolog, da könnte alles passieren. Alles. Ich finde es absolut unberechenbar.
Voll, ja. Wie viele Szenen es gibt, wo sich Asriel quasi gerade was getrunken hat und das Lachen quasi verkneifen muss oder so in die Art. Oder so sich ins Fäustchen quasi lacht und versucht, das zu verstecken. Es ist so witzig.
Bei dem passiert total viel über so ganz dezente Mimik, die beschrieben wird.
Ja. Und vor allem dann, und ich glaube, das kann einfach Feyre halt super gut. Und also, wenn ich da, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, der Typ ist ja eigentlich, der ist Spion. Mhm. Das heißt, der ist super kontrolliert. Der ist eigentlich super broody, lebt da so in seinen Schatten, ist immer so ein bisschen im Hintergrund, ist ja jetzt auch nicht so dieser laute aufs Maul-Typ wie Kässchen oder sowas. Oder Maw. Mhm. Und dann schafft es Feyre mehrfach in diesem Buch, den Typ so zu überraschen, dass der quasi laut loslacht, sich umdrehen muss, um sein Lachen zu verstecken. Feyre, die eigentlich selber gerade so total neben der Spur ist und hier jetzt auch mit Kässchen, ne? Sie wird den zwei vorgestellt, muss sich selber ultra krass zusammenreißen, dass sie nicht so zurückweicht oder so nach außen hin anders sich komisch verhält. Also sie wird denen vorgestellt und versucht nach außen hin so entspannt und cool zu wirken und muss sich richtig dolle kontrollieren, damit sie eben nicht diese Reflexe hat wie, ich bin hier in Gefahr, so. Also schafft es trotzdem nach außen hin gegenüber diesem, ich meine, Kässchen ist 7 feet tall.
Really?
Ja, die kann dem gegenüber schlagfertig sein und Kässchen zum Lachen bringen. Ich meine, Kässchen würde ich auch zutrauen, dass er es schafft, lachend zu spielen, weil er weiß, dass sie das jetzt braucht, um sich sicher zu fühlen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie ihn wirklich zum Lachen gebracht hat. Und dann kommt Mor noch mit dazu und ist so nonchalant und so, hey, girl,
was ich krass finde, ist, dass sie das alles aus ihr herauskitzeln, obwohl sie ja gerade aus dieser Lethargie kam.
Ja.
Dass sie sich so schnell davon erholt, weil sie in dieser Gesellschaft dieser Personen ist. Was diese Szene macht, ist ja ganz klar uns den Inner Circle vorstellen. Die Beziehungen zueinander werden sehr deutlich und die Rolle innerhalb des Courts und zu Rhysand werden total deutlich. Also es wird ganz genau erklärt in diesem Kapitel, wir haben Kässchen, den Commander von Rhys Armies, Shameless Flirt, weil er ja irgendwie immer sagt, you can bite me, bla bla.
Stimmt, oh Gott, dieser Spruch, ich liebe ihn.
Feyre sieht in ihm, dass er eine Person ist, der gleiche Erfahrung hat wie sie. Er hat auch gehungert und dass das total verbindet. Ja, also dass sie dadurch sich total ihm verbunden gegenüber fühlt. Dann haben wir Asriel nicht nur Spy, sondern Spy Master natürlich.
Ja, Entschuldigung.
Ja, entschuldige dich bei Asriel.
Entschuldigung, Asriel, ich wollte dich nicht unter Wert verkaufen.
Shadow Singer, whatever that means in diesem Fall gerade. Klassisch, schön, diese vernarbten Hände und er wird schon direkt von Anfang an als unlesbar beschrieben eigentlich.
Mhm.
Ne? Dann kommt Amren, the tiny ancient one, kleiner als die anderen, kinnlanges, glattes, glänzendes, schwarzes Haar, Haut glatt und gebräunt, silberne Augen.
In meinem Kopf hat die so voll helle Haut.
Augen so swirling like silver. Mhm. Da passiert irgendwas. Bei Amren passiert ja alles über die Augen. Man sieht den ancient part von ihr. Dieses uralte, mysteriöse Wesen, was da in ihr schlummert, sieht man bei ihr immer über die Augen.
Und die ganze Kraft auch. Ja.
Mor haben wir ja vorher schon bei Mor, finden wir raus, dass sie eigentlich die Einzige ist, die überhaupt royales Blut hier hat und das kein einziger von denen sonst. Also bei Rhys ist ja, Dadurch, dass seine Mutter Illyrian ist, gilt er eigentlich auch nur als Bastard.
Das habe ich voll vergessen, gell?
Man merkt halt, dass diese Szene einfach da ist, diese einzelnen Charaktere zu beschreiben. Und so wie die dort schon beschrieben sind, zieht sich das ja auch wirklich durch.
Mhm, total.
Also relativ klar. Und was wir alles bei diesem Essen für Themen haben, ja?
Emrin steigt ja direkt mit Miriam ein und ich so, wo kam die denn jetzt plötzlich
genau,
her?
Genau, da erfahren wir, es gibt schon mal jemanden, der so Maid war, nennen die es ja immer. Ich würde mich auch mal interessieren, wie es auf Deutsch heißt, gemacht oder wie. Das müssen wir noch rauskriegen. Wir erfahren über die Illyrians und deren Siphons. Es geht nochmal um Underthe Mountains. Es geht um die Backstory von Rhys und Cassian und Azriel. Und also es gibt so krass viele Themen, die bei diesem Dinner besprochen werden.
Ja.
Worüber möchtest du sprechen, Mona?
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde ja die Story von Rhys' Mom auch so schlimm.
Ja, das kommt auch noch.
Es ist ja schon allein krass, ne? Da sitzen 2,5 Leute mit Flügeln.
Mhm.
Und alle reden schlecht über Illyrians als Volk. Weil die alle sagen, so ein barbarisches Volk. Emrin sagt es, glaube ich, mehrfach.
Genau, weil die so backwards sind. So rückschrittige Regeln haben.
Ja, genau. Und dann lernen wir das ja über die Story von Rhys' Mom, genau, dass die Frauen, sobald die ihre Periode das erste Mal bekommen haben, wurden quasi ihre Flügel beschnitten, sodass die nicht mehr fliegen konnten. Was voll die Qual ist, weil alle Wesen mit Flügel logischerweise fliegen wollen. Und gerade bei Rhys' Mom war dieser Drang, fliegen zu wollen, immer so groß, dass die versucht hat, diese Periode so lange rauszuzögern, wie es nur irgendwie ging. Und dann hat sie mit 18 doch bekommen und konnte nicht rechtzeitig fliehen. Und da sollte sie gerade gestutzt werden, als Rhys' Dad zufällig in das Camp gekommen ist.
Ja.
Dann ist den ihr Mating Bond plötzlich gesnappt und er hat sie mitgenommen und davor gerettet. Und eigentlich könnte das voll die schöne Geschichte sein, aber wir lernen auch gleichzeitig noch, dass die beiden gar nicht gut füreinander waren.
Ja, dass Rhys' Vater einfach furchtbar war und dass seine Mutter seinen Vater gehasst hat, ihm aber immer irgendwie loyal war, weil sie so dankbar war, dass sie ihre Flügel noch hatte und mit ihrem Sohn so viel geflogen ist.
Ja.
Dann finden wir raus, dass sie ihren Sohn, also Rhysand, dann in ein illyrisches Kriegscamp geschickt hat, weil sie natürlich wollte, dass ihr Sohn auch Teil ihrer Kultur lernt und sie wollte, dass er nicht nur auf seine unheimlich starke Magie, also er ist ja nicht nur ein powerful High Lord, nein, he's the most powerful High Lord ever in history of Prithian.
Ever,
der jemals geboren wurde. Und sie wollte trotzdem nicht, dass er sich nur auf seine Magie verlassen kann, sondern dass er richtig sich verteidigen kann. Weil natürlich klar ist, wenn er so mächtig ist, wird er auch, durch Temlin haben wir ja gelernt, dass das einfach eine Zielscheibe aus einem macht. Und deswegen musste Rhysand kämpfen lernen bei den Illyrians.
Ja, und ich finde es so spannend, weil das wird ihm ja nachher zum Verhängnis. Bei Tarkin vergisst er, seine Magie zu benutzen.
Ja.
Wo ich mir denke, so, Dude, wie alt bist du?
Als ob, er benutzt die jeden Tag. Was für Quatsch. Er muss ja immer ein bisschen rauslassen, um nicht verrückt zu werden.
Ja, aber er bekämpft die mit seinen illyrischen Kräften anstatt mit seiner Magie, was viel einfacher gewesen ist. Also für mich macht das gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob er da nur panisch war, weil sein Mate in Gefahr war. Oder
ja, ich hatte das ein bisschen auf Underthe Mountain auch zurückgeführt, dass er da ja nicht so viel Magie zur Verfügung hatte und deswegen diese Kräfte eher benutzt und es noch nicht gewohnt hatte, dass er seine volle Power zurück hatte.
50 Jahre Konditionierung,
weißt du? Ja, dass ich dachte, er war das einfach noch, hatte das nicht wieder drin, dass er das alles zur Verfügung hatte, diese ganze Macht. Naja.
Danke, Diana. Danke, das habe ich gebraucht.
Dann erzählen die darüber, wie er in diesem Illyrian War Camp war. Und ich fand einfach diese Story, wie er Cassian kennengelernt hat, dass er erstmal natürlich von Cassian richtig krass verprügelt wurde innerhalb des Trainings, weil der sagt...
Weil er so sauber war. Oh, ich wollte deine Klamotten, du warst so sauber.
Und poliert, sagt er irgendwie so polished. Das konnten wir so nicht lassen. Und das, der Cassian hatte nichts, keine Klamotten, nichts zu essen, kein Dach über dem Kopf. Der hat dann irgendwelchen Höhlen
im tiefsten Winter im Zelt geschlafen.
Nee, nicht mal im Zelt, ne?
Ich dachte,
er hat auch erkämpft. Ich dachte, vielleicht in irgendwelchen Felsspalten und so.
Wahrscheinlich hast du recht.
Und Reese sieht halt, wie der da langläuft. Ne, er verbringt da gerade Zeit in einem Haus mit seiner Mutter und Cassian hat ihn zwar verprügelt, aber er sieht, dass der einfach ganz alleine da mit seinem Kissen irgendwie langläuft, um irgendwo schlafen zu gehen und...
Mit seinem Kissen, Diana, kill me, ey!
Holt den dann rein, den Bastard.
Mit seinem Schnuffeltuch läuft er da übers...
Um seinem Schnuffeltuch.
Du hast angefangen.
Für alle, die es nicht wissen, Cassian ist unsere Nummer eins.
Wir lieben ihn. Aber was das über Resent aussagt, ne? So ein Junge, wie alt war der? 8 oder 9 oder irgendwie sowas? Super jung?
Ja, ganz jung.
Wird im Illyrian War Camp gedroppt von seiner Mom, die sich ja nicht mal umdreht, weil das da Brauch ist. Mhm. Kinder müssen quasi da harte Schule gehen. Wird erstmal verprügelt und weil er den dann aus seinem warmen, trockenen, mit Essen gefüllten Zuhause mit seinem Schnuffeltuch durch den Dreck laufen sieht, zu seinem Zelt, Fels, was auch immer, geht der dahin und sagt, hast mich gerade verprügelt, aber komm, ich teile mein Bett mit dir.
Ja, Reese Mom ist aber da.
Ich weiß, dass sie da ist, aber ich finde, was das über den Charakter von Reese Sand sagt.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Und seine Mom wird ja erst noch kurz sauer und sagt dann, okay, du darfst hier schlafen.
Ja, geh dich jetzt da duschen?
Ja, einmal sauber machen, Schnuffeltuch wasch ich noch und dann.
Und dann sehen die irgendwie so ein Jahr später oder was, wieder einfach der nächste Bastard eines Nords ankommt und Reeses Mutter den dann aufnimmt, weil die Azriels Mutter kannte.
Oh, stimmt.
Und die waren auch erst gegeneinander, aber dadurch, dass die alle drei keinen guten Stand hatten, haben die sich dann irgendwann zusammengeschlossen, weil die zu dritt einfach stärker waren. Und oh boy, wie viel stärker sind die? Dann werden diese Siphons erklärt, die die haben. Wie auch immer mal die auf Deutsch nennt.
Was für Begriffe es hier alles noch gibt, oh mein Gott.
Das sind die bunten Steine, die die haben. Azriel blau, Cassian rot. Und eigentlich, es ist aber auch so richtig Sarah J. Maas Übertreibungsstil. Man hat eigentlich nur einen, ja?
Wenn die viel Kraft haben, brauchen die einen, um die Kraft zu kontrollieren.
Genau. Wie viel haben unsere Boys?
7. Was auch sonst. Das ist die heilige Zahl von Sarah J. Maas.
6, 7.
Nee, nee. Bei SJM ist immer alles 7 oder ein Teil davon 7.
Ich finde es so lustig, dass man, wenn man Glück hat und richtig stark ist, dann braucht man einen Siphon. Und zwar kann man sich das vorstellen, dass die Illyrians eine Magie haben, die so total unkontrolliert ist. Und dass diese Siphons dabei helfen, die zu konzentrieren und damit etwas Nützliches zu machen. Und da kann man Schilde mitmachen, Waffen, einfach kontrolliert diese Killing Power benutzen. Und wenn du gut bist, hast du einen. Unsere Boys haben 7.
Jeweils.
So lustig. Jeweils. Reese hat keine, die haben nicht für ihn funktioniert.
Ach ja, die 3, herrlich. Ja, und ich meine, sein Dad, als dann der Krieg ausgebrochen war, hatte ja so dolle Angst, dass die 3 zusammen zu stark sind und sich quasi gegen ihn stellen könnten, wo ich mir denke, was für Komplexe hast du, dass du Angst hast, dass die 3 sich gegen dich stellen? Da bist du ja offensichtlich ein Arschloch, aber egal. Und dann hat er sie getrennt quasi.
Ja, aber so sind die Ferien, ne? Und das geht ja in diesen High Courts auch immer. Der die größte Macht hat, wird der nächste High Lord. Und wenn du selber so machtbesessen bist, unterstellst du es ja auch anderen. Und Vatergefühle gibt es da anscheinend eh eher selten.
Offensichtlich nicht, nee, genau. Ja. Ja. Aber dann war quasi Reese, hat irgendwelche illyrischen Truppen angeführt. Cassian war irgend so ein Fußsoldat, obwohl er ja viel stärker war als alle von diesen Leadern in dieser Einheit und so. Und Azriel, weil der ja Shadow Singer ist, wurde für sich behalten. Und weil du vorhin so sagtest, whatever that means, wir erfahren ja gar nicht, was ein Shadow Singer ist.
Nö, nicht so richtig.
Wir nehmen das alle immer so hin, aber das wird überhaupt nicht erklärt.
Seine Shadow Singer-Kräfte sind immer mehr so subtil und nebenbei und wir wissen nicht so richtig, was der kann.
Genau. Schauen wir mal.
Wir erfahren auch noch ein bisschen was über Moor. Und die formuliert es so ganz schön. Sie sagt ja nur, I was a dreamer born into the court of nightmares. So I got out. Damit checkt ja Pharah wieder, wie viel sie mit Moor verbindet. Und sie sagt dann auch zu Pharah, you do what you love, what you need. Und da checkt Pharah, dass Moor wirklich eine Freundin ist und vergleicht sie mit Iante.
Oh Gott.
Farrah kommt an und ist total zurecht gemacht, sieht dann diese Illyrian Warrior beide mit ihren Outfits, die halt überhaupt nicht schick sind, sondern praktisch, denkt sich, oh mein Gott, ich bin total overdressed, dann kommt Mor an, die sich auch richtig rausgeputzt hat, weil jeder irgendwie das anhat, worauf er Bock hat.
Sagt sie dann nicht sogar so, ich hätte auch im Schlafanzug kommen können, es hätte niemanden gejuckt?
Ja.
So geil einfach.
Und Mor hätte niemals gesagt, boah, du siehst aber aus.
Aber das sind auch die besten Freunde, zu denen ich abends im Jogginganzug gehen kann, mit quasi ungeschminkt, Haare schon irgendwie fürs Bett fertig gefühlt, frisch aus der Dusche, keine Ahnung, Jogginganzug angeworfen, Flasche Wein in der Hand und nach nebenan gelaufen zum, ich weiß nicht was, gucken, Buch lesen, Podcast aufnehmen.
Wäre das jetzt der Moment, dir zu sagen, dass ich mir wünsche, dass du dich hier mal ein bisschen rausputzt und aufnehmen?
What?
Sagte die Frau, die nicht mal ein BH trägt gerade. Hello.
Ich auch nicht.
Perfekt. Oh, schön.
Das sind doch die besten Freundinnen, wo man einfach so hinlaufen kann und sagen kann, let's go.
Absolut.
Und es ist das erste Mal, dass sie die kennenlernt. Und fühlt sich direkt so, dass sie denkt, die wären alle fein damit gewesen, wenn ich hier im Schlafanzug aufgetaucht wäre.
Und dann akzeptiert sie die Zusammenarbeit. Sie unterschreibt den Vertrag.
Den Mitarbeiter- die anderen wussten gar nicht, dass das hier ein Interview war.
So, what? Hätten wir uns hier anders benehmen müssen heute? Nein.
Cassian bietet ihr ja noch an.
Genau. Sie zu trainieren.
Ihr Kämpfen beizubringen, ja, Mann. Sie denkt drüber nach und spürt ein Glimmer of pleased surprise über den Bund. Ach, putiful.
Sie spürt ihn endlich auch, ne? Weil das hatten wir ja vorher nicht. Das war ja das war ja vorher voll die einseitige Verbindung. Er hat sie aus dem Spring Court gefühlt und sie ihn nicht. Und jetzt kriegt sie so Feedback.
Aber, question, hat sie ihn nicht gespürt oder hat sie einfach das nie gecheckt und deswegen wissen wir es nicht, weil sie es nicht gecheckt hat. Weil jetzt hat er ihr ja was dazu erklärt gehabt. Wobei, nee, er hat ja das vorher schon erklärt gehabt, ne?
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Reset das nicht zugelassen hat. Also ich meine, seine Gefühlswelt in dieser Zeit hätte er wahrscheinlich nicht mit ihr teilen wollen.
Meinst du, der kann das alles komplett zurückhalten?
Ja.
Makes sense.
Ich weiß nicht, ob er ihr das bewusst geschickt hat, jetzt gerade diesen Glimmer auf...
Probably. Ja, du hast wahrscheinlich vollkommen recht.
Ja. Und dadurch, dass sie jetzt den Mitarbeitervertrag unterschrieben hat, kriegt Farrah
mit dem gleichen Gehalt wie die anderen. Das weiß sie zwar nicht, aber es kriegt sie später mit.
Ja, ist ja auch richtig. Haben wir jetzt alle hier einen Tarifvertrag oder nicht?
Und sie so, I'm grossly overpaid, wo man auch wieder merkt, wie klein sie sich hält und für wie unwichtig sie sich hält. Aber die kriegt einfach das Gleiche, was alle kriegen. Das hat nichts damit zu tun, dass die gerade erst ihren ersten Tag hatte und die anderen schon seit 500 Jahren für ihn arbeiten.
Ja, nein.
Gibt es nichts mit Senioritätslevel.
Das heißt halt auch, du kannst dich auch nicht hocharbeiten innerhalb der nächsten 100 Jahre. Tut mir leid.
Du kannst dich nur so High Lady hochschlafen im Zweifel. Das hat sie auch erfolgreich gemacht.
Hat sie erfolgreich geschafft. War ja auch immer schon ihr Ziel. Und wie Tamlin ihr ja unterstellt später. Boah, dieses Highlord-Meeting. Also Farrah bekommt zum allerersten Mal wichtige Informationen.
Ja, Mann. Kaum hat sie diesen Mitarbeitervertrag unterschrieben.
Ja, ist die da drin. Das heißt nicht, nein, du darfst nicht, nein, du sollst nicht, halt dich raus, nein.
Nur ein bisschen Info.
Ja, es gibt halt die Vermutung, dass Highburn Durian wiederbeleben will. Das Auge war weg, der Finger, den es von Durian noch gab, war weg. Und wir brauchen Informationen darüber, ob das überhaupt geht.
Ergo müssen wir da jemanden fragen.
Ja, alter Bekannter anscheinend.
Unser Best Friend, der Knochenschnitzer.
Der Bonecarver.
Der im Gefängnis sitzt.
Genau, weil wenn einer weiß, wie man so ein Auge und einen Finger wiederbelebt, dann er.
Und wir kommen zu dem total logischen Schluss, dass der nur Farrah irgendwas Wichtiges erzählen will. Den anderen würde er nichts erzählen.
Also Emrin würde auch einfach nicht ins Gefängnis reingehen, weil die selber dort gefangen war, ganz lange. Ja. Viele Jahrtausende, glaube ich sogar. Und dann sagt Emlyn aber, ja, das macht natürlich Sinn hier. An immortal with a mortal soul. Der ist ja eh so versessen auch vom Tod oder besessen. Mhm. Das ist so sein Thema. Dann spricht er bestimmt mit jemandem, der schon mal dem Tod ins Auge gesehen hat. Oder schon mal tot war.
Mhm.
Das ist der Plan.
Und dann wird es wieder ihr überlassen. It's your choice, Feral. Und sie sagt, let's go.
Let's go.
Da hat ja noch niemand gesagt, dass es in dem Berg ist. Aber reden wir später drüber.
Genau. Da kommen wir noch zu. Vorher passiert nämlich noch was anderes.
Ja, die fliegen zurück und reden über das Bond.
Mhm.
Ich hatte ja immer das Gefühl, das sind irgendwie zwei. Also wir haben das Mating Bond und dann haben wir das Bargain Bond.
Mhm.
Und ihr wird ja immer beides als eins verkauft, aka das Bargain Bond. Das läuft alles darüber. Es hängt mit dem Tattoo zusammen, sie sind dadurch verbunden. Und wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ob ihr das nur so verkauft wird und eigentlich alles das Mating Bond ist und es dieses Bond durch das Bargain gar nicht so wirklich gibt oder zumindest nicht zu dem Ausmaß. Hier hatte ich dann wieder so ein bisschen das Gefühl, weil er ja hier sagt, als sie zurückfliegen, versucht er ihr das so ein bisschen zu erklären und sagt so, ja, das Bond selber ist so ein lebendes Ding, das ist so ein offener Kanal. Und er sagt quasi, it was shaped by my powers, shaped by what you needed when we made the bargain. Und dann sagt sie, I needed not to be dead when I agreed. Und er sagt, you needed not to be alone. Und da frage ich mich schon, ob es quasi wirklich das, wirklich Auswirkungen, wie er das behauptet, auf dieses Bargain Bond hatte. Und das Mating Bond so ein bisschen separat ist, weil das Mating Bond ja so richtig primal ist. Wobei das eine auch für die Erklärung für das andere gelten könnte.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass es das gar nicht gibt.
Aber sie brechen ja nachher das Bargain Bond auch.
Weißt du, das heißt für mich, dass Reese nicht mehr in der Lage ist, sie einmal in der Woche zu holen und dass das gebrochen wird. Und dass das natürlich wichtig ist, weil da so viel Magie ja drin ist, dass Tamlin ja auch deswegen so machtlos ist und Feyre immer mitgehen lassen muss, weil das so krasse Konsequenzen hat, wenn man so einen Handel bricht. Aber ich bin, also das ist einfach nur davon bin ich ausgegangen. Du hast mich da erstmal zum Nachdenken drüber gebracht, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Für mich hat das nie als psychische Verbindung, hat es das nie gegeben. Das war immer das Mating Bond und er hat ihr das halt so erzählt, um das irgendwie zu erklären, warum da überhaupt was passiert, dass er ihr weiterhin verheimlichen kann, dass es dieses Mating Bond gibt.
Das heißt, du meinst quasi, wir haben zwar zwei Bonds, aber das eine ist das Mating Bond, das diese ganzen psychologischen...
Genau.
Demati, ich meine, Demati ist bei denen ja auch nochmal ein anderes Thema, aber...
Das kommt ja auch noch dazu.
Diese ganzen Gefühle darüber gehen und dass das Bargain zwar auch eine Verbindung ist, die gebrochen werden kann, aber wenn sie keine Mates wären, würden sie sich nicht spüren.
Genau.
Aber wie liest du dann das, was ich gerade vorgelesen habe, wo er quasi sagt, das Bond is a living thing, an open channel. Redet er
das
dann eigentlich vom Mating Bond?
Für mich ist es nach... dass er nach Strohhalmen greift, irgendwie, dass er nicht ihr das anders sonst erklären kann, warum sie ihn zum Teil spürt, warum er ihre Gedanken hört. Mhm. Er muss ihr ja irgendwie erklären, wenn er ihr sagt, ja, du schreist aber deine Gefühle auch raus und deswegen musst du shielden lernen und so weiter. Das ist, aber na, jetzt mal andere Frage, können andere Mates überhaupt Mindspeak?
Das frage ich mich auch gerade. Können Cassian und Nesta
Mindspeak?
Oder
können die das nur, weil die Demati sind? Cassian und Nesta machen das nicht, oder? Jetzt bin ich mir unsicher.
I don't know.
Tja.
Aber hier bin ich mir gerade auch nicht sicher, ob wir Mindspeak haben, weil wir Mates sind oder weil wir nur deswegen Mindspeak haben, weil wir beide Demati sind.
Ich glaube ja, Mindspeak haben wir, weil wir Demati sind. Aber diese ganzen Emotionen, die hin und her geschickt werden... Da müssen wir dann ganz gut aufpassen, wenn wir Silver Flames lesen.
Ja, müssen wir mal.
Weil das gestaltet sich dort ganz anders.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei Reese und Feyre ist es wirklich so dieses Mindspeak, vor allem die Art und Weise, wie die nachher Mindspeak haben, ist das Demati-Ding. Die Emotion ist das Mating-Bond.
Mhm.
Und dieser Bargain verbindet die auch, aber anders.
Ja, genau. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das weder eine psychische noch eine physische Auswirkung hat, dieses Bond, und nur Auswirkungen hätte, wenn man sich nicht dran halten würde.
Und hier lügt er sie quasi einfach an.
War meine Interpretation.
Also er lügt im Sinne von, Er lässt halt dieses kleine Wort Mating-Bond in Klammern quasi weg. Okay, ja. Mhm. Okay, damit komme ich klar.
Er erklärt ja noch ein bisschen mehr über Velaris in dieser Situation. Mhm. Ne, das ist ein bisschen Gespräch. Später kriegt sie ein bisschen mehr Informationen. Und zwar erklärt er ihr, was es ihn gekostet hat, Velaris zu retten. Und dass er nur genug Magie für einen Ort übrig hatte, dass er sich für Velaris entschieden hat, weil von Velaris niemand wusste. Velaris ist ja die versteckte Stadt. Kein einziger von den anderen Höfen weiß, dass es Velaris gibt. Und dadurch dachte er sich, wenn Amarantha eh alle möglichen Städte zerstört, dann macht es ja Sinn, die Stadt extra zu schützen, von der sie gar nicht weiß, dass die existiert. Und das macht ja auch Sinn. Und dass er keine weitere Magie hatte, dann gegen Amarantha irgendetwas zu tun, dass er seine gesamte Magie dafür aufbrauchte. Auch noch von allen möglichen Nightcourt-Menschen, die da mit waren, unter dem Berg, die Gedanken zu ändern, dass die auch ja nicht an Velaris denken. Naja, und das Ende von der Geschichte war halt, dass er dadurch, dass er keine Magie mehr übrig hatte, um gegen Amarantha anzukämpfen, sich entschieden hat, ihr Spielzeug zu werden. Amaranthas Whore.
Ja, und sie dadurch anders zu kontrollieren, ne?
Furchtbar. Naja, sie dadurch anders zu kontrollieren, ja. Aber auch einfach, um seine Leute zu schützen.
Ja, einfach damit sie keine Fragen mehr stellt. Ja. Er hat sie damit einfach erstmal abgelenkt.
Ja. Und dann sprechen wir darüber und es gibt diese ganzen furchtbaren Gedanken daran, an diese Zeit und alles, was sie durchgemacht haben. Und Farrah hat wieder einen Albtraum nachts und Rhys kommt und hält ihr die Haare.
Hält ihr die Haare?
Und er hält ihr nicht nur die Haare, er erzählt ihr von seinen Albträumen. In denen Azriel oder Cassian seine Rolle einnehmen unter Amarantha und macht damit das komplette Gegenteil von dem, was Tamlin gemacht hat, der sich verwandelt hat und sie einfach, ja, wie sagt man, he shut her out. Ja.
Ja. Mhm. Ja, und am nächsten Morgen gehen wir zum Prison.
Und der erste Besuch scheitert.
Ja. Aber da muss ich sagen, das fand ich richtig gut. Also auch gut geschrieben.
Super realistisch.
Quasi, ihr war das nicht bewusst, dass es um den Berg geht. Sie geht dahin und sie bekommt einfach Panik.
Ja.
Weil sie nicht darauf vorbereitet war, unter diesen Berg gehen zu müssen. Die kann einfach keinen Schritt gehen. Und Rhys, weil er Rhys ist, bringt sie einfach wieder zurück, so ohne Wenn und Aber.
Ohne Fragen.
Und dann bleibt sie den Rest des Tages tatsächlich auch im Bett. Also hat so wie so ein bisschen so ein Mini-Rückfall.
Ja. Und Sneaky Little Amren.
So geil.
Und gibt ihr ein Amulett. Das ist gewährleistet, dass sie nicht gefangen genommen werden kann. It got me out of the prison, sagt sie zu ihr. Glatte Lüge.
So gut, so gut. Und ich finde die Szene, wo sie dann geht, weil dann traut sie sich ja, ich finde das so geil. Also erstens mal lernen wir, dass alles irgendwie was hört und man da über nichts reden darf, was man nicht gehört haben will, weil die durch die Wände hören können oder so. Aber ich musste so lachen, als ich das jetzt im Reread gelesen habe, weil wie geil, dass Farrah da casually in irgendwelchen Illyrian Fighting Leathers mit so einem Goldamulett von Perlen und Cloudy Blue Stones da so bergsteigen geht.
Und dann treffen wir zum allerersten Mal den guten Knochenschnitzer.
Mm.
Und Farrah sieht einen 8-Jährigen mit dunklen Haaren und blauen Augen und Rhys sieht Tyrion.
Mhm. Blaue und später, als sie den nochmal beschreibt, hat er violette Augen sogar.
Mhm.
Wie somebody else we know. Mhm.
Was könnte das wohl sein?
Mhm. I don't know.
Genau, Farrah wurde vorher instruiert, dass sie nicht lügen darf. Und Rhys ist so schlau, direkt bevor das Gespräch mit dem Knochenschnitzer beginnt, eine Frage für eine Frage mit dem zu verhandeln.
Ja,
also du darfst uns eine Frage stellen und wir antworten dir darauf, wenn wir dann eine Frage beantwortet bekommen. Und so beginnt ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Wobei er erstaunlich viel rausgibt, ne?
Genau. Und was kriegt der Bonecarver noch von Recent, dass das Gespräch überhaupt starten darf?
Oh,
großartig.
Den Knochen.
Vom Midgard-Wurm. Midgard-Wurm.
Ja. Der, mit dem sie den Wurm umgebracht hat, oder?
Den Wadenknochen, der den Wurm umgebracht hat.
Und Farrah so, hä? Welcher Knochen? Ich hätte dir nicht mal sagen können, mit welchem Knochen ich das Viech umgebracht habe. Und der hat den einfach raufgesammelt und mitgenommen.
In irgendeiner kleinen Pocket versteckt. Die
Pocket!
Pocket Realm.
was man in dieser Pocket alles mitnehmen kann.
Ah, na gut. Schön, schön, schön.
Und dann wird ja der arme Reese nochmal so ein bisschen retraumatisiert, weil er jetzt Dinge über Ferris letzte Minuten erfährt, die er gar nicht wusste, ne?
Aha.
Weil sie erzählt ja dann dem Bonecover, der will Dinge über ihren Tod wissen. Und sie erzählt ihm dann davon, sie erzählt ihm, dass sie eigentlich nicht bereit war zu sterben, dass sie eine Wahl hatte und das ist das, was Reese so schockiert, dass sie vorhatte, sich selbst umzubringen, nachdem sie den dritten Fairy umbringen musste. Also bevor sie gecheckt hat, dass es Tamlin ist, aha, hatte sie vor, dritte Fairy töten, dann direkt mich töten, weil sie wollte nicht mit dieser Schuld auch leben.
Ja.
Und sie wusste erst, dass sie leben will, als sie gestorben war.
Genau. Und dieses sich selber umbringen hat sie in dem Moment, in dem sie gecheckt hat, dass Tamlin das ist, aufgegeben. Und dann wurde sie ja umgebracht und dann erzählt sie aber auch, dass sie alles aus Reese Augen gesehen hat, als sie tot war. Und das wusste er ja bis dahin auch nicht. Und dass sie gespürt hat, dass da jemand nach ihr ruft, dass da ein Zuhause ist noch, zu dem sie zurück will.
Sie wollte nach Hause ins Licht.
Genau.
Und das checkt sie ja selber erst später im Kapitel 54. Dass Hause ins Licht nicht Tamlin und nicht der Spring Court war, sondern Resand was at the other side of the bond.
Ja. Und im Gegenzug bekommen wir Informationen vom Bonecarver. Und zwar wurde der große Kessel in Einzelteile zerlegt. Es gibt jetzt den Kessel und es gab drei Füße, die in drei Tempeln versteckt waren, die total vergessen wurden. Und wir haben ja zwischendurch schon erfahren, dass da bestimmte Tempel angegriffen wurden.
Mhm.
Dass der Erschaffer des Kessels mit den letzten Resten des Metalls noch das Buch des Atems, The Book of Breathings, geschmiedet hat. Und dass dieses Buch Zauber enthält, mit denen man den Kessel entkräften könnte.
Mhm.
So. Und dass dieses Buch aber auch in zwei Teile aufgeteilt wurde. Die haben einfach alles geteilt.
Wie könnte es anders sein?
Ein Teil liegt im Summer Court, wo auch sonst. Und das andere bei den sechs menschlichen Königinnen. Und denen kann es nicht gestohlen werden. Nein, es muss aus freiem Willen gegeben werden. Und es kann nur von einer Kreatur benutzt werden, die so wie das Buch erschaffen wurde.
Made.
Praktisch, dass diese Person gerade beim Bonecarver sitzt. Denn, und hier the sentence of our sentences, denn like calls to like.
Was ich mich da gefragt habe, Jorian wird ja von dem Cauldron wieder erweckt. Aha. Oder war der nie tot? I don't know. Ist der jetzt auch made?
Ja, Jorian ist auch made.
Oder ist er nur rückgängig einfach nur wieder von den Toten auf? Ja, genau. Ist er einfach wieder nur
he
menschlich?
Unmade.
Und wenn ja, hat er dann jetzt wieder eine menschliche Lebensspanne?
Wir wissen noch nicht genug über Jorian, stelle ich gerade fest. Bitte,
okay.
Buch 6 und 7, gib mir Antworten über Jorian. Wir kriegen noch eine richtig wichtige Info, und zwar, dass der Kessel die Mauer zerstören kann, die zwischen den Fae und den Menschen liegt.
Yes.
Und das wäre eine Katastrophe, und deswegen wird ein großer Plan geschmiedet. Instant. Also der ist einfach sofort da. Das heißt, okay, wir müssen nach Highburn mit dem Buch.
Klar. Und das Cauldron nullifieren.
Genau, das Cauldron nullifieren.
Entkräften. Den großen Kessel entkräften.
Nennen wir es
wie auch
so.
Immer es in der Übersetzung ist.
Und das heißt jetzt also nach und nach einen Teil im Summer Court finden mit Ferris Hilfe, weil das wird alles ziemlich schnell kombiniert, finde ich.
Haben wir schon lange drauf gewartet.
Du hast ja ein bisschen Summer Magic und deswegen kannst du bestimmt das Buch dort in Summer Court finden, von dem wir jetzt gerade erfahren haben. Haben wir diesen Plan schon mal fertig? Dann, das ist jetzt nur eine Theorie, die wir haben, aber um die Theorie zu testen, musst du etwas von Resand finden. Also müssen wir jetzt mal zum Weaver gehen, weil da liegt zufällig was von mir rum.
Was er verloren hat.
Ja, mal zufällig mal verloren bei der Weberin. Und danach besuchen wir dann deine Schwestern. Das ist auch schon ein Plan, den wir haben, um von dort mit den Königinnen zu kommunizieren.
Das macht voll Sinn alles. Ich meine, to be fair, der hätte das ja vor Monaten schon machen können, aber sie wollte ja immer nicht.
Ja, aber sie wusste ja auch nicht.
Aber er hat ja schon lange von Anfang an gesagt, arbeite bitte mit mir. Und sie hat immer Nein gesagt.
Gut, aber dann
deswegen
können wir
haben
jetzt
die diese
keine
ganzen
Schuld
Pläne
geben.
Wahrscheinlich schon. Nein, nicht ihr. Nein, nee. Um Himmels Willen, das meine ich nicht. Ich meine damit, die hatten schon monatelang Zeit, diese Pläne zu schmieden.
Aber die erfahren in dem Moment erst von ganz vielen Dingen. Die erfahren in diesem Moment erst, dass dieses Buch existiert, dass das im Summer Court liegt.
Ja, ich dachte, das wussten die.
Das erzählt ihr noch alles der Bowcover.
Wussten die das nicht? Ich dachte, der sagt halt nur, ja, da ist der Spruch drin, mit dem ihr das Ding kaputt machen könnt. Und Reese, jedes Mal, wenn die irgendwas erfahren, hat sich Reese das ja schon gedacht und wollte nur noch die Bestätigung dazu haben.
Das kann natürlich sein. Most powerful High Lord. Ja.
Ja, also kommen wir gerade vom Bonecover zurück, kein Problem. Morgen früh, Weberin, let's go.
Let's go. Und Farah fühlt sich aber so sicher in diesem ganzen Chaos, dass sie zwar noch Albträume hat, aber das Essen drin bleibt. Ja. Aber dann.
Ey, und dann.
The Weaver of the Woods.
Das ist ja so geil, ne? Am nächsten Morgen, Reese kommt und sagt so: Also übrigens, keinen Ton machen, nur das Ding, das mir gehört, anfassen. Dann bist du unsichtbar, weil die Lady ist blind. Und dann kniet er ja vor ihr und legt ihr seinen Messergürtel an.
Oh.
Und dann gibt's super sexy Tension und Banter und Banter. Und er fischt seine Unterwäsche aus ihrer Kommode und hält sie ihr so hin. Sie soll sich jetzt mal umziehen gehen, hier ist deine Unterwäsche. Und dann sagt sie so zu ihm, you're drooling on the carpet. Und ich musste so lachen, weil ich finde es so geil, wie die zwei schon miteinander umgehen.
Oh.
Und dann kommt ja auch noch ein sehr bekannter Spruch von ihm, you're my salvation, Farah.
Ja, weil sie vorher fragt, so I am huntress and thief. Ich bin Jägerin und Diebin für dich. Und er sagt dann, das ist meine Erlösung.
And I'm a fucking puddle on the fucking carpet.
Oh,
und jetzt ist auch wieder so, ne? Reese weiß wieder genau, was sie braucht einerseits. Ich war trotzdem ein bisschen pissig auf ihn, weil er winnowt sie ja dann ins Zentrum da von Perithian, wo kein High Lord irgendwie was zu sagen hat, wo aber auch der Another Mountain Berg ist, ne? Aha. Und Cassian hat ja mehrfach versucht, ihm auszureden, also wollte quasi nicht, dass Reese and Favorite zur Weberin schickt.
Ja, weil fucking dangerous.
Ja, genau. Und Favorite fragt aber, warum? Und dann droppt Reese einfach so, who knows with Cassian, he's probably more interested in fucking you than protecting you. Und da war ich so pissed auf Reese. Und er macht es ja, weil sie das braucht. Er versucht, sie aus der Reserve zu lecken und abzulenken, weil sie einfach gerade ein bisschen nervös ist. Und sie checkt es ja
sie
selber.
Aus der Reserve zu lecken?
Ja, sag auch noch mal, das ordentlich. Tut er.
Ja, auch das tut er, stimmt. Das Nein, war Buch 1.
Er versucht, ja, nachher reden sie wieder übers Lecken, aber egal. Er versucht sie aus
und
der
Kapitel 55.
Ja, da auch. Aber er versucht sie aus der Reserve zu locken und sie abzulenken, weil sie halt Schiss hat. Und er checkt halt, das sagt sie selber, anger, flirtation and annoyance. He knew these were my crutches. Aber ich war trotzdem ein bisschen pissig, dass er sowas über Cassian sagen würde. How dare you reset?
Ja, voll.
Fand ich richtig unfair. Und er sagt nochmal irgendwas voll Abwertendes über Cassian. Da war ich ein bisschen pisst, ehrlicherweise.
Ja, total. Ich fand auch, dass insgesamt in dem Buch so ein paar Sachen sind, die mir so kleine Risse in den Inner Circle gebracht haben. Ich fand es ja zum Beispiel auch richtig krass, dass, also er kommt nach Hause und sagt zu Moore, she's my mate. Und leidet dann dort 3 Monate lang. Und Amryn sagt ja auch, er war wie ein Geist und die anderen wissen alle nicht, warum.
Mhm.
Und am Tag von der Hochzeit weiß ja Cassian nicht, dass sie heiratet. Reese sagt, ey, ich will mich besaufen. Und Cassian weiß gar nicht, warum. Und da dachte ich so, hä? Irgendwie dachte ich, ihr hattet eine engere Verbindung.
Ja, voll. Ich war ja auch ein paar Mal nicht so zufrieden mit, wie der Inner Circle da funktioniert hat. Mir hat auch so dieses ganze Cassian-Ezreal-Mording erstens gefehlt. Also ich finde, das sieht man nicht on page, bis Feyre das ausspricht.
Oh.
Also wir haben es nicht gelesen, als dass es ihr auffällt. Wir hören es das erste Mal, wenn sie es zu jemandem sagt. Und dann kommen immer mal wieder so kleine Anzeichen, dass man es quasi sieht. Dann sagt Reese hier so richtig arschige Sachen. Klar, um sie zu provozieren, aber trotzdem sagt er das über Cassian. Dann sagt Cassian einmal, wir haben alle als Kinder fliegen gelernt und bedenkt gar nicht, dass Ezreal ja erst viel, viel später fliegen gelernt hat.
Toll.
Und es gibt nochmal irgendwas, zum Beispiel über Amryn, sowas, wo Feyre irgendeine Nachfrage stellt zu Amryn und wo sie herkommt und so, wo er sagt, ja, habe ich sie nie gefragt, war irgendwie nie wichtig, sie wird es mir schon von alleine erzählen, wo ich dachte so, hä, du kennst die Frau seit über 500 Jahren und ihr habt noch nie darüber geredet, wo sie herkommt. Das ist wie so dieser Ehemann, der nach Hause kommt, ja, die haben sich getrennt und du fragst ihn, ja, warum, ja, keine Ahnung, habe ich nicht nachgefragt. Wo ich mir denke, so, wie kann es sein, dass ihr das nicht wisst? Sie sagt dann auch nochmal irgendwann zu Rhysand so, was ist eigentlich mit Mor und so los? Wo er dann sagt, das behältst du mal lieber für dich. Wo ich mir denke, so Leute, 500 Jahre lang? Ist das voll euer Ernst gerade? Also da muss ich sagen, war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir das noch besser vorgestellt und ich hoffe, das kommt wieder besser. Es wird ja auch ein bisschen besser, aber da war ich, das hatte ich anders in Erinnerung, sagen wir es so. So, Rant Ende.
Naja, nee, aber ich finde, da hast du voll recht.
Ja. Ja.
Da talken wir vor allem bei Buch 3 nochmal drüber.
Ja.
Also, was ich ganz cool fand an dieser Weaver-Stelle, ist natürlich, dass Farah irgendwie zu ihrer eigenen Kraft findet.
Mhm.
Und damit sehr viel Selbstbewusstsein rausgeht. Es ist absolut ekelhaft, wie es dazu gekommen ist. Nicht nur ekelhaft durch das, was da passiert, sondern auch ekelhaft, wie Rhys das gemacht hat, fand ich.
Übel.
Aber sie sitzt dort in der Situation und sagt, ich bin keine Maus, ich bin ein Wolf. Ich finde es mega lustig, dass sie sich für einen Wolf entscheidet. Mit einem Wolf startet die ganze Geschichte.
Ja.
Dass sie ihren inneren Wolf jetzt channelt irgendwie und später auch die Wasserwölfe und so.
Ja.
Aber nachdem die Situation durch ist, entscheidet sie, alles klar, ich will nicht so machtlos sein. Ich habe es hier irgendwie rausgeschafft, aber ich bin untrainiert. Wie hätte ich das lösen können, wenn ich Training hätte? Und deswegen kommt sie danach auf Cassian zu und sagt, ey, bitte, trainiere mich.
Ja.
Und Rhys, trainiere mich in Magie.
Ja. Was ich daran noch krass finde an dieser Reaver-Szene, ist das, was du gerade angedeutet hast, dass Rhys das eigentlich irgendwie, also ich fand es voll übel, wie er das handelt. Weil ich habe mich halt hinterher gefragt, also dass er das quasi als doppeltes Spiel schon nimmt, um rauszufinden, ob sie erkennt, was das ist und gleichzeitig rauszufinden, ob sie quasi es wert ist, sein Mate zu sein, basierend auf dem, was seine Mutter ihm gesagt hat. Okay, aber hat er schon von vornherein vorhergesehen, dass sie Panik kriegen wird? Und das auch direkt mitgetestet? Oder war das so eine Übersprungshandlung? Das ist halt passiert und dann hat er sie machen lassen, um zu sehen, was passiert.
Ich glaube, das war nicht vorausgesehen. Ich finde es aber auch, also auch um zu testen, ob das passt, dass sie sein Mate ist. Ey, sorry, aber du schickst die Frau dorthin, nachdem die gerade so ganz frisch aus ihrer Lethargie gekommen ist, noch nicht ein einziges Mal trainiert hat.
Ja.
Klar, die wollten jetzt diesen komischen Test machen. Hätte man das nicht auch anders testen können? Hätte man
natürlich
nicht andere Testbedingungen erschaffen können? Außer
of
da
course.
Ist er sich seiner Macht so sicher, dass er sie da hätte jederzeit rausholen können?
Aber vor allem nicht nur das. War er sich denn dessen sicher, dass sie es da selber rausschafft?
Na,
zu welchem Zeitpunkt hätte er das denn abgebrochen?
Gute Frage. Wir haben Fragen recent. Nicht okay. Deswegen bist du auch nicht unsere Nummer eins. Cassian hat versucht, dagegen anzugehen.
Ja, ja, du hast
sie hat gesagt, spinnst du oder was? Der war sauer auf Rhys, richtig sauer, dass der das macht und so einen Scheiß abzieht.
Ja, du hast vollkommen recht, ja.
Wir erfahren noch in diesem Kapitel, dass Rhys und Yanthe eine Geschichte haben.
Und was für eine widerliche, ey.
Und er zeigt dir das, indem er ihr die Bilder aus seinem Gedächtnis zeigt.
Ja, sie sieht es aus seinen Augen.
Krass. Sie liegt nackt auf seinem Bett.
Ja.
Und akzeptiert kein Nein von ihm. Er macht deutlich, dass er sie nicht will. Und als sie ihn dann in den Schritt fassen will, schmeißt er sie aus seinem Kord.
Mhm.
Well done.
Ja, übelst. Und der Arme auch, ne? Weil er hatte ja gehofft, dass sie endlich der Change ist, den sie brauchen. Aber nein, danke. Ist sie nicht.
Stimmt.
Sie ist genau das, was ihr nicht braucht.
Ganz genau.
Dann bereiten sie sich darauf vor, zu den Menschen zu gehen. Wir kriegen wieder ein Stückchen von Mors Geschichte erzählt.
Ja.
Dass ihr ja gar nicht gut ging und dass sie das nicht aushält, dahin zu gehen.
Naja, wir erfahren halt das erste Mal von Mor, dass sie mit ihrer ersten Blutung damals einfach verkauft wurde. Dass da, wo sie herkommt aus dem Court of Nightmares, dass da so ein krasses Patriarchat hängt, dass sie als Frau, auch wenn sie eine der, sie ist stärker geboren als der Rest ihrer Familie und das wussten die. Und die haben sie nicht als Gefahr gesehen und nicht als Kriegerin und nicht als Anführerin, sondern einfach als einen viel wertvolleren Preis.
Mhm.
Und dann erfahren wir, dass sie dort praktisch an den Meistbietenden verkauft wurde und dass Cassian und Rhysand ihr geholfen haben zu entkommen. Wir kriegen noch nicht mehr Infos, Aber Farah entschuldigt sich in dieser Situation dann bei Moore, dass sie am Anfang so abweisend war. So.
Ja.
Das heißt, wir kriegen diese Geschichte von Moore so häppchenweise. Und Moore sagt dann noch zu ihr, und das fand ich ein wichtiges Zitat, sie sagt, there are good days and hard days for me. Even now, don't let the hard days win.
Ich liebe dieses Zitat.
Ja.
Was ich da auch noch voll schön fand in der Situation, ist, dass Farah darüber reflektiert, dass sie es voll schön fände, wenn ihre Schwestern irgendwann mal Moore kennenlernen würden, weil sie quasi sagt, there's a special strength in enduring this and still remaining warm and kind.
Ja.
Und das fand ich auch so eine schöne Art und Weise, Moore zu beschreiben.
Ja, voll.
Ja, und dann landen wir bei den Schwestern. Sie klopft,
das ist
die Haushälterin checkt gleich, da stimmt was nicht. Und Nesta sagt, kommen Sie rein, kommen Sie rein.
Ganz fröhlich. In klassischer Nesta-Art sagt sie, oh, Vera, schön dich zu sehen, komm rein. You look so pretty, nice to see you. Ja, Papa ist nicht da, Papa Archon.
Papa arbeitet auf dem Kontinent.
Genau. Farah erzählt ihre komplette Geschichte. Die Boys warten draußen.
Draußen?
Und sie wollen dort einen Stützpunkt einrichten. Und es gibt Neuigkeiten. Elaine hat einen richtig coolen Feyhasser-Verlobten, den Grayson.
Das ist auch der Grund, warum Nesta erstmal sagt, nee, hier kannst du nichts Stützpunkt machen. Das ist viel zu gefährlich, weil ne, können wir ja hier nicht die Hochzeit von Elaine aufs Spiel setzen und überhaupt unser Leben. Und dann sagt Elaine, sagt ja dann, Farah hat so viel gegeben, wir müssen ihr jetzt auch helfen.
Ich finde auch diese Elaine-Besessenheit von Nesta richtig nervig in diesen Kapiteln, ehrlich gesagt. Also das
in dem ganzen
ist so,
Buch.
Oh, einfach so schlimm.
Ja, das ist echt super nervig.
Aber für Farah kommt auch einige Erinnerungen hoch, in diesem Haus zu sein. Und sie muss daran denken, wer das alles hier bezahlt hat. Und das war ja Temnin.
Ja.
Und dass der ihr ja alles gegeben hat, was sie brauchte, um sie selbst zu werden und um sich sicher zu fühlen. Und als er das erreicht hatte, wird ihr dann bewusst, hat Temnin aufgehört, sich Mühe zu geben. Und er war blind dem gegenüber, was Farah eigentlich nach Amarantha brauchte. Das wird ja auch ganz bewusst in dieser Situation.
Ja, oh, sie lässt jetzt die Jungs rein, dann werden die erstmal vorgestellt. Und den einen Satz fand ich so witzig. Farah sagt dann quasi, Elaine to her credit did not faint and Nesta to hers did not hiss at them. Wo ich dachte so, ja, das beschreibt die zwei eigentlich ziemlich gut. Und dann ist Nesta a queen ready to hold court at dinner. A queen. Ja.
Aber Cassian hat ein Gleam in seinen Augen, ein Leuchten über seine neue Gegnerin. Ja,
he's having fun.
Und Nesta ist so, what are you looking at? Und er ist dann aber erstmal, er spricht dann Tacheles.
Das fand ich so geil.
Er sagt dann, du hast deine kleine 14-jährige Schwester jeden Tag ihr Leben riskieren lassen, während du nichts gemacht hast. Deine Schwester ist gestorben, um mein Volk zu retten. Erwarte nicht, dass ich hier sitze und den Mund halte, während du sie für eine Wahl verurteilst, die sie gar nicht getroffen hat und mein Volk währenddessen auch noch beleidigst.
Ja. So ein geiler Moment.
Cassian, I love you.
Ja, me too. 100%.
Und Nesta ignoriert ihn einfach.
So geil.
So ein Nesta-Move auch.
Ja, und Cassian weiß gar nicht, was er damit anfangen soll.
Nee, und von außen beschreibt Farah das so als, he becomes feral, a wolf who had been circling a doe. Das ist so lustig, weil, also Nesta ist ja keine Doe.
Sagt sie dann nicht sogar a doe that wearing a doe hide oder sowas?
Das kann sein. Das würde sehr passen.
Irgendwie so. Ja, so genau weiß ich es auch nicht mehr.
Also wir wissen auf jeden Fall, dass es ein paar Jahrzehnte her ist, seit ihn irgendjemand so hat aus der Haut fahren lassen.
Well, well, well. Worauf könnte das denn hindeuten?
Ja, und wir haben aber trotzdem auch diese Azriel und Elaine-Andeutung. Da konnte ich mich gar nicht dran erinnern tatsächlich, dass da schon so von ihm so ein höfliches Lächeln ihr gegenüber ist. Relaxte Schultern. Sie stellt ihm Fragen so. Kannst du wirklich fliegen? Hast du denn keine Angst, wenn du so hoch fliegst? Und was geht denn da schon ab? Das ist doch ein deutlich, wer da endet, oder
das
was?
Das fand ich auch richtig krass im Reread, wie eindeutig da Nesta und Cassian und Elaine und Ezreal schon aufgesetzt werden. Und ich frage mich so ein bisschen, hatte SJM zu dem Zeitpunkt vor, dass das so endet und sich dann später erst für andere Sachen entschieden?
Aber sie hat sich ja im selben Buch schon für was anderes entschieden. Das heißt, da muss ja ein Plan da sein irgendwo.
Oder halt tension enough to make it interesting.
Naja, auf jeden Fall. Und diese Idee ja vorher schon, die ja schon mit Reeses Eltern gestreut wurde, dass ja auch Leute, die ein Mating Bond haben, vielleicht nicht unbedingt gut füreinander sind, sich zu denken, ne, diesen Weg möchte ich vielleicht gehen als Autorin. Also ich bin gespannt, was da jetzt Jahre später, weil sie ja sagt, dass sie eigentlich nicht so krass viel vorausplant. Ja,
was ich wild finde in ihren Büchern.
Ich bin gespannt, was da so viele Jahre später jetzt entstanden ist, als sie plötzlich sagt, sie hatte einen totalen Writing-Flow. Mhm. Ja, wer weiß. Hier sind ja schon mal so kleine Andeutungen da.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich finde es ja so witzig, dass SJM immer so Sachen sagt wie I'm basically winging it und das Fandom immer jeden scheiß Halbsatz auseinanderpflückt.
Wirklich?
So, oh, da hat sie das schon vorhergesehen und hier und da ist dieses Crossover vielleicht und da kommt der und das ist ja genau wie da. Und ich denke mir so, Leute, die hat einfach nur den gleichen Satz nochmal verwendet.
Ja, voll.
Aber ja, well, well, we're having fun.
Wir haben wirklich Fun, weil Farah ja sagt über Reese dann, he's cranky because he's old and it's past his bedtime. Und man merkt, ihr geht's besser.
Das ist so geil. Ich finde es jetzt so krass, weil die bleiben ja dann über Nacht. Und die Argumentation, dass sie quasi sich immer die Zimmer teilen, dass sie wollen so eng beieinander bleiben wie möglich. Übrigens auch Dinge, die man in seiner Magic Pocket mitnehmen kann, ein Beistellbett. Und er sagt jetzt quasi zu ihr, Magic is different here. Our shields and senses might not work right. Und am nächsten Morgen schickt er sie einfach in den Wald und denkt sich so, ja, wenn der Ator kommt, dann werde ich das schon sofort checken und ihr dann zur Hilfe eilen können. Ja, was jetzt?
Stimmt. Good catch.
Oder vertraut er da halt dem Mating Bond, weil das immer safe ist? Dass er auf jeden Fall schnell genug da ist.
Oder
hat er nur Mist erzählt, damit er bei ihr im Zimmer schlafen kann?
Das ist meine Lieblingstheorie.
Well, well, ja, dann wird sie als Köder benutzt. Soll ein bisschen hier üben, üben, üben. Hier wird auch casually übrigens nach einem Geburtstag gefragt, kann man jederzeit einbauen? Just saying, Tamlin, just so you know. Und
Winter Solstice.
Genau. Und dann geht sie da trainieren und sie schickt Resend weg, weil sie sagt, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du hier so über meine Schulter guckst. Und er benutzt sie halt voll wissentlich als Köder.
Ja.
Und dann freest sie ja wieder, als der Ator kommt. Nachdem ultrawitziges Banter passiert. Die zwei sind einfach so lustig. Ich muss so viel lachen in dem Buch.
Ja.
Er sagt quasi, okay, ich gehe jetzt, rufe einfach, wenn du mich brauchst. Und sie so, wie, jetzt soll ich ernsthaft dieses Tattoo anschreien? Und dann sagt er so, you could try rubbing it on certain body parts and I might come faster. Excuse me, in your pants or? Naja, egal. I digress. Aber dann kommt Reese sofort, rettet sie natürlich. Ezreal kommt, holt den Ator ab und dann wird Feyre richtig pissed. Zu Recht.
Aber richtig.
Da war ich auch ultra pissed, dass Reese sie einfach so als Köder benutzt hat. Und sie schubst ihn dann. Und dann erinnert sie sich daran, wie stark sie jetzt ist. Und in dem Moment wirft Reese ihr dann vor, ja genau, du hast vergessen, dass du Kräfte hast und hast einfach nicht gekämpft. Und sie checkt dann, dass er nicht nur meint jetzt gerade mit dem Ator und nicht nur meint wie jetzt quasi gestern mit der Weberin, sondern auch ein bisschen impliziert bei Tamlin, dass sie das nicht wirklich bekämpft hat. Und dann reizt er sie so lange, bis sie es schafft, zu winnowen und ihn quasi in den Schnee zu tackeln.
Genau.
Und sagt ihm dann aber, dass sie auf gar keinen Fall mit ihm arbeiten wird, wenn er sie weiter als Spielfigur benutzt.
Ja.
Und dann entschuldigt er sich und sagt, komm, wir gehen frühstücken nach Velaris, let's go home. Und sie so, Velaris isn't my home. Ja, that was not funny.
Nee, war's nicht. Weißt du, dann sind wir wieder in diesem Kreislauf drin. Er lügt sie an, er macht was, dann entschuldigt er sich. Wir brauchen jetzt andere Taten, um das irgendwie wieder zu verzeihen. Ich verstehe es voll. Sie war so wütend, dass sie den Wind geteilt hat.
Ja, Mann, das ist ja noch das Nächste. Sie ist eh schon wütend und er nutzt es quasi weiter aus, um noch mehr Kraft aus ihr rauszukitzeln.
Ja, voll.
Er macht es ja mit Absicht. Er teilt ja selber die ganze Zeit den Wind. Sie will ihn quasi angreifen. Er geht immer ihr außer Reichweite. Aha. bis sie es dann schafft, quasi selber den Wind zu teilen. Und da denke ich mir so, das ist so eine Situation, wo ich selber so sauer geworden bin, weil ich in dieser Situation so sauer gewesen wäre, weil ich eh schon ultra sauer auf dich bin. Und dann nimmst du es dir raus, mich hier weiter zu reizen.
Aha.
Not a fan at this moment, Resent. Not a fan.
Nee. Also er nimmt dann den Atom mit zum Night Court, um den da zu foltern und Informationen rauszukriegen, weil das ist unter anderem eine Aufgabe des Spymasters. Und wir kriegen heraus, dass der King of Hybern Pharah haben will, mhm. dass seine Armee endlos ist und dass er bald angreifen wird.
Dum-dum-dum-dum-dum.
Genau. Als wir dann zurück im Night Court sind, erfährt Pharah außerdem, dass der Spring Court komplett verriegelt ist, dass Azriel nichts mehr von seinen Spionen dort hört. Und das führt dazu, dass sich die Situation ja so zuspitzt, also politisch ja auch zuspitzt, dass Pharah den Entschluss trifft, einen Brief zu schreiben.
Mhm.
Ich finde den sehr kurz.
Ja. Also, den hätte man auch unter Zwang schreiben können.
Sie schreibt Folgendes.
Wie wenn du jetzt voll viel vorlesen müsstest.
Ich bin aus freien Stücken gegangen. Mir geht es gut und ich bin in Sicherheit. Ich bin dir dankbar für alles, was du für mich getan hast. Alles, was du mir gegeben hast. Bitte such nicht nach mir. Ich komme nicht zurück.
Ist der Brief so lang auf Deutsch? Ich dachte, so ein Zweizeiler.
Nein, sie sagt ja. I left of my own free will. I am cared for and safe. I am grateful for all that you did for me. All that you gave. Please don't come looking for me. I'm not coming back.
Der ist sogar länger, als ich im Gedächtnis hatte.
Insgesamt aber finde ich sehr kurz. Und ich meine, es gibt nachher schon diesen Point, argumentativ zu sagen, du kannst eigentlich nicht schreiben und nicht lesen.
What?
Wir glauben nicht, dass du das warst.
Wow, Diana, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass sie sagen könnten, irgendwie hast du mir einen Brief geschrieben, du kannst auch gar nicht schreiben.
Ich dachte, das wäre das Riesending so.
Aber er hat ja auch versucht, ihr Schreiben beizubringen und sie ist die ganze Zeit in der Bibliothek gechillt.
Schon beim ersten Mal lesen dachte ich mir, wie, das ist es jetzt und das...
Und dadurch soll er jetzt überzeugt werden, dich in Ruhe zu lassen? No props.
Also das haben wir und dieses Kapitel hat noch zwei weitere glorreiche Informationen. Es gibt keinen Zehnt im Night Court. Wer hätte es gedacht?
The Court of Dreams is founded on three things. To defend, to honor and to cherish. Resent values loyalty, cunning, compassion.
Nice. Und wir finden noch ein kleines Detail heraus. Das Amulett war Quatsch. Sie soll es einfach behalten. Völlig out of character, dass Emran sagt, behalte meinen Schmuck. Na gut.
Ja.
Es gibt ein nächstes Abendessen mit dem Inner Circle.
Ja, in Valoris. Und die gehen einfach dahin und reden nicht über Arbeit. Ich bin so beeindruckt einfach.
Und Pharah fühlt sich lebendig und sie bekommt alles um sich herum mit. Das heißt, sie öffnet ihre Sinne wieder für die Außenwelt.
Ja.
Sie kommt aus ihrer Depression raus. Und sie genießt die Musik, sie genießt das lebendige Stadtleben. Sie gehen was Schönes essen, Emran trinkt Blut.
Ja, so geil.
Pharah fragt ganz dezent Resent zu seinen Beziehungen aus.
Weil er ja nur ein bisschen drüber lachen muss, ne?
Ja.
Dass er einmal, als er jung und dumm war, quasi Emran gefragt hat, ob sie mal bumsen wollen, wo sie ihn einfach rausgelacht hat. Und seitdem hat er es nicht mehr probiert.
Das habe ich auch völlig vergessen, tatsächlich.
Ich auch. Ich wusste das
aber nicht. Es wird dann noch ein bisschen ernster, weil er ja sagt, dass er zwei Lover hatte, aber keine richtigen Beziehungen und dass sie auch alle Nein gesagt hätten oder Nein sagen würden, weil mit ihm zu leben bedeutet, eine Zielscheibe darzustellen und dass auch Kinder, die er bekommen würde, immer in Gefahr wären, dass er hinter der Grenze verhasst ist und dass deswegen ja auch seine Familie umgebracht wurde. Und das ist so traurig.
Everybody he loves was taken from him.
Das heißt, in dem Moment hat er auch noch gar nicht die Hoffnung, dass Pharah sich überhaupt auf ihn einlassen würde, selbst wenn sie wüsste, dass er sein Mate ist. Und auch wenn sie in ihn verliebt wäre, ist, glaube ich, für ihn trotzdem der Gedanke da, dass sie sich aber trotzdem nicht für so ein Leben in Gefahr an seiner Seite entscheiden würde.
Spielt es nicht auch so ein bisschen mit in seine Argumentation rein, warum er ihr noch nicht früher gesagt hat, dass sie Mates sind?
Auf jeden Fall. Hm. Ja, ganz wichtig.
Ja. Wir lernen ja aber auch noch voll viel über den Night Court an sich. Mhm. Also er erklärt ja quasi auf dem Heimweg da bei ihrem Casual-Spaziergang durch Volables, dass der Night Court früher vom Court of Nightmares beherrscht wurde, bis irgendein High Lord mal gesagt hat, nee, das will ich nicht mehr und hat die ganzen schlimmen Vögel rausgeschmissen und Velaris für die Dreamer aufgebaut und mit Handel und Frieden quasi aufgebaut und damit es in Frieden bleibt, es halt versteckt hat. Und als wieder Teile des Bösen gewachsen sind quasi, hat er die Courts einfach geteilt und seitdem gibt es den Court of Nightmares, der nach außen projiziert wird, weshalb die ja immer von allen so gehasst werden und von allen als so schlecht angesehen werden und so. Und gleichzeitig gibt es aber den Court of Dreams, genau, wo ja unser Inner Circle ist.
Während dieses Spazierganges hört Vera dann Musik, die sie schon kennt. Die sie
It's so cute.
Under the Mountain in ihrer Zelle gehört hat, als sie kurz davor war zu zerbrechen. Und sie fragt, why? Und er sagt, because you were breaking and I couldn't find another way to save you.
My heart. Und da checkt sie auch, dass sie den Night Court gesehen hat damals. Und er sagt aber, ich habe dir gar keine Bilder geschickt. Und das ist einfach so schön.
Oh, it's beautiful.
More beautiful than my heart could take at this moment.
Dieser full circle moment, mit dem enden wir heute. Kapitel 29. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht definitiv weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke fürs mit uns nochmal durch Court of Mist and Fury gehen. Es macht so viel Spaß, dieses Buch nochmal zu lesen und da so detailliert drüber zu sprechen. Und danke, dass ihr da dabei seid. Danke für alle, die uns gefunden haben, uns regelmäßig hören, uns folgen auf allen Plattformen, wo auch immer ihr Podcast hört, auf Instagram. Danke an alle, die schon eine Sternebewertung dagelassen hatten. Das hilft uns sehr, damit noch mehr Leute hier zuhören können, wie wir stundenlang über unsere Lieblinge aus Akuta reden.
Oh, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.
Bye. Dann liegen sie nachher im Bett und schreiben ihre Zettelchen hin und her und reden übers Lecken.
Da wird's jetzt enden, ja?
Nein.